Herzlich willkommen zur 15. Folge der Bremer Bilderbuchgespräche, dem Podcast für Bilderbücher und weitere bildbasierte Erzählmedien mit Elisabeth Hollerweger
und Marc Kutlowski. Wir sind heute zusammen unterwegs, denn wir werden uns mit Büchern über das Unterwegssein auseinandersetzen. Marc, die Idee und die Titelvorschläge kamen dieses Mal von dir. Wie bist du darauf gekommen? Was hat dich angetrieben, heute gemeinsam auf Reise zu gehen?
Ja, das passt natürlich ganz gut zur Jahreszeit, auch wenn viele von uns noch nicht wieder unterwegs sein können. Aber so können wir uns zumindest imaginativ unterwegs träumen gewissermaßen. Und dazu wollen wir heute zwei bildbasierte Erzählmedien in den Blick nehmen. Zum einen ist das Jeppe unterwegs von Jutta Bauer, in diesem Jahr im neu gegründeten Kiebitz Verlag erschienen. Das Ganze wird als Kindercomic vermarktet, beziehungsweise als Bilderbuch mit Comic-Elementen. Und der zweite Titel ist das Bilderbuch Früh los von Daniel Fehr und Lotte Bräuning, erschienen im Thienemann Verlag auch in diesem Jahr. Ja, in beiden, ich sage jetzt der Einfachheit halber, Bilderbüchern geht es um das Unterwegssein. Das Unterwegssein ist ein Motiv der Reiseliteratur. Weitere Motive der Reiseliteratur sind Grenzen und Horizonte, der Kompass bzw. Orientierung und Aufbruch. Das sind also die vier Motive, die sich in der Reiseliteratur finden. Hierbei beziehen wir uns auf den Gedichtband bzw. die Gedichtanthologie Reisen von Vanessa Greif, erschienen im Reklam Verlag. Das Ganze verlinken wir in den Shownotes, falls ihr noch einmal nachschlagen wollt. Also es geht um Aufbruch, Unterwegssein, Kompassorientierung und zum vierten Grenzen und Horizonte als mögliche Leitmotive des Reisens. Ja, Unterwegssein ist heute unser Thema, also ein Leitmotiv soll besonders im Zentrum stehen. Und wir starten jetzt direkt mit Jeppe unterwegs, wo das schon im Titel direkt aufscheint. Jeppe unterwegs, wie gesagt, in diesem Jahr erschienen. 48 Seiten laut Verlag umfänglich. Ich habe allerdings nur 40 Seiten gezählt. Das soll jetzt keine Erbsenzählerei sein, sondern das wird gleich relevant werden, nämlich weil Jeppe unterwegs ist nicht wirklich brandneu, sondern es basiert auf einer älteren Auflage der Geschichte, die im Aladin Verlag 2013 erschienen ist unter dem Titel Der Bote des Königs. Und zu diesem Zeitpunkt umfasste die Geschichte 32 Seiten. Deshalb das Nachzählen meinerseits. Das heißt, wir haben hier ein Anwachsen der Erzählung im Umfang und das spiegelt sich nicht nur rein quantitativ wider, sondern auch qualitativ. Ja, Elisabeth, möchtest du was zu der Erzählung sagen, um was es denn da geht, inwiefern Jeppe unterwegs ist?
Ja, genau. Jetzt ist Jeppe unterwegs in dieser neuen Auflage. Das ist vielleicht auch schon mal ein ganz interessanter Punkt, dass wir jetzt eine namentlich benannte Figur haben. Und es ist so, dass Jeppe deswegen unterwegs ist, weil er eine Nachricht überbringen soll von seinem König. Die soll er an einen anderen König bringen. Und auf dieser Botentour erlebt er allerhand, wo seine Hilfe gefordert ist zum Teil. Also er hilft einem verletzten Eichhörnchen, er hilft einer überforderten Mutter und diversen anderen Tieren. Und am Ende wird auch ihm ein bisschen geholfen, bevor er sich eigentlich auf den Weg weiter zum Schloss macht, dann aber bei dem Schloss ankommt, bei dem er auch losgelaufen ist, also bei seinem König wieder ankommt, ohne die Botschaft an den anderen König überbracht zu haben. Wir haben also so eine kleine Rundreise hier, die sehr amüsant ist, ein bisschen auch daran erinnert, wie Tiger und Bär sich aufmachen.
Auf jeden Fall.
Ja, man hat natürlich nicht so am Ende diese Illusion wie bei Tiger und Bär, dass man tatsächlich irgendwo anders ist, sondern er erkennt ja an seinem eigenen König, dass er wieder bei seinem Ursprungsort angekommen ist. Dennoch ist natürlich dieses im Kreis laufen und dabei aber ganz bereichert zurückkommen eine Parallele zwischen beiden Büchern. Genau, und Marc, du hast es ja gerade schon angesprochen, im Vergleich ist es vor allem interessant, was das Buch so spannend macht, ist, dass diese Geschichte von Jeppe erzählt wird, aber unten am unteren Buchrand erzählt wird, was der König in all dieser Zeit macht, in der Jeppe unterwegs ist. Dadurch wird auf der einen Seite natürlich kontrastiert, Erlebnis von Jeppe mit dem Leben des Königs. Und auf der anderen Seite wird eine Zeitschiene aufgemacht. Das heißt, wir können an den einzelnen Lebensstationen des Königs sehen, wie lange Jeppe eigentlich unterwegs ist. Denn der König heiratet inzwischen, er muss seinen Hund beerdigen, er lässt sich wieder scheiden oder trennt sich oder wie auch immer. Ne? Es gibt Streit und ganz viele Lebensereignisse passieren, während Jeppe einfach nur versucht, die Botschaft zu überbringen. Ja, Marc, wie hat es dir gefallen? Wie bist du drauf gekommen überhaupt auf diesen Titel?
Ja, also der Verlag, der Kiebitz Verlag, hat uns das aktiv angepreist, beziehungsweise das neue Angebot, das Frühjahrsangebot. Und wir haben uns da umgeschaut und haben gedacht, oh, das können wir uns mal ansehen. Vielleicht könnte das für den Podcast interessant sein. Also an dieser Stelle auch einen großen Dank an den Verlag, die uns hier mit zwei Rezensionsexemplaren bemustert haben. Ein Interview mit einem der Mitbegründer des Kiebitz Verlags findet sich auch in einer der letzten Folgen des Podcasts Freigeistern von Christine Knödler. Auch hierzu findet ihr einen Link in den Shownotes. Ja, so sind wir zu dem Kindercomic gekommen. Und für mich war auch dieses Band bzw. diese Parallelmontage ein echtes Highlight. Wir haben wesentlich größer auf jeder Seite dargestellt, das, was Jeppe erlebt. Dieses Band läuft am unteren Rand recht klein mit. Man könnte das Ganze auch als eine Art Timeline bezeichnen. Es erinnert gleichzeitig an filmische Formate, die den Splitscreen nutzen, zum Beispiel an 24. Hierdurch wird eine extreme Dynamik entfaltet, aber gleichzeitig keine Dynamik in dem Sinne, dass die Erzählung schnell rezipiert werden würde, sondern das Ganze entschleunigt extrem den Rezeptionsprozess und dabei auch das Tempo der Erzählung. Das heißt, das, was du gerade schon angeschnitten hast, wir bekommen einen Eindruck davon, wie lange Jeppe überhaupt unterwegs ist, was das für ein langer Prozess ist, was er da alles auf dem Weg erlebt. Und das ist meines Erachtens höchst funktional für die Erzählung, weil es eben um diesen Prozess des Unterwegsseins geht. Es geht nicht darum, welche Botschaft er denn da ins andere Schloss bringen soll. Das wird auch gar nicht aufgelöst, also im Sinne dieses Koffermotivs in Erzählmedien. Also wir wissen nicht genau, was in der Botschaft stand. Das ist aber auch gar nicht wichtig, sondern wichtig ist am Ende, dass Jeppe unterwegs war, dass er viel erlebt hat und dass der König ganz neugierig, wenn nicht sogar gierig danach ist, was er erlebt hat. Also dass das ist, was der König vielleicht Jeppe eigentlich erledigt haben wollte. Nämlich, er sitzt da in seinem Schloss, er erlebt wenig und er schickt jetzt diesen Boten los, den Jeppe. Und plötzlich, auch wenn er lange darauf warten muss, kommt da etwas Neues, neue Erfahrungen aus zweiter Hand in sein Leben, von denen er profitiert und denen er so gerne lauscht.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend mit dieser zeitlichen Schiene, die im Text eigentlich auch schon angelegt ist. Ich finde, also mir ging es am Anfang immer so, ich habe noch versucht, so mitzudenken. Da hat er immer noch so konkrete Zeitangaben. Am nächsten Morgen, dann nach einer Woche. Ne? Es gibt so einige Zeitangaben, da kann man sich noch relativ klar vorstellen, wie das so abläuft. Und dann geht's aber los, auch mit den Zeitangaben nach einer Weile, eines Morgens. Und dann sieht man schon, es dehnt sich die Zeit auch in den Begrifflichkeiten. Und das wird natürlich unterstützt, untermauert durch diese Zeitschiene, in der eben so gravierende Einschnitte im Leben des Königs passieren, der aber dauernd in seinem Schlossbereich bleibt, also ein Innenraum, der kontrastiert wird mit einem Außenraum. Dieser Außenraum wird jetzt auch nochmal anders als in der ersten Auflage am Vorsatzblatt genauer spezifiziert. Wir haben hier so eine Karte und man weiß im Prinzip schon von Anfang an, ah ja, das sind hier so die Handlungsräume und ist dadurch vielleicht auch schon ein bisschen gespannt, was an den Handlungsräumen passieren wird. Am hinteren Vorsatzblatt können wir dann sehen, welchen Weg ist Jeppe tatsächlich auf dieser Karte gegangen, welche Handlungsräume hat er erreicht und an welchen Stellen oder an welcher Stelle vielleicht vielmehr wird er vom Weg abkommen oder ist er vom Weg abgekommen? kommen. Und das macht natürlich neben dieser zeitlichen Dimension auch nochmal so eine räumliche Dimension auf, die sehr spannend ist und auch so dieses Vorher-Nachher so ein bisschen dokumentiert. Das finde ich auch richtig schön.
Diese Karte, finde ich, hat nicht nur eine Funktion als Advanced Organizer, also dass man sich schon darauf einstellen kann, welche Station er passieren wird oder auch immer wieder nachschlagen kann, sondern wie in der App von Oh, wie schön ist Panama, finde ich, dass die Karte hier zuträglich dem Verstehensprozess ist. Denn erst durch die Karte bin ich darauf gekommen, dass Jeppe ja tatsächlich zu einem anderen Schloss unterwegs war, das aber nicht erreicht hat, weil er auf dem Weg einem Hund begegnet, der für ihn eine Grenze darstellt. Also auch dieses Motiv der Grenze wird hier aufgegriffen und dass er danach die Orientierung verliert, weil er sich übernommen hat und auch vielleicht die Orientierung verliert, weil er auf einmal eine Frau getroffen hat, Alma, mit der er einige Zeit verbringt. Und dann gar nicht mehr so genau weiß, was sein Auftrag war, beziehungsweise dann wieder losgeht, sich auf den Weg macht und dabei jetzt den Weg nach Hause unwillentlich einschlägt. Und das habe ich so durch das Zusammenspiel von Text und Bild noch nicht wahrgenommen in dieser Form, sondern erst in dem Zusammenspiel mit der Karte bin ich auf diesen Punkt gekommen. Und deswegen finde ich das ganz gelungen. Und um kurz noch auf Oh, wie schön ist Panama, die App zurückzukommen. Dort ist es so, dass die einzelnen Stationen, die Tiger und Bär passieren, auf einer Weltkugel dargestellt werden, wie man das beispielsweise aus Spielen wie Super Mario World kennt. Und so bekommt man dann eine Idee, die sind jetzt einmal um die Welt gegangen, einmal im Kreis. Das heißt, wenn ich um den Erdball gehe, komme ich wieder am Ausgangspunkt an, also wenn ich straight herumgehe. Und das muss geschlussfolgert werden aus den Informationen, die Text und Bild geben des Bilderbuchs. Und bei der App wird dieser Verstehensprozess durch diese zusätzliche semiotische Ressource angekurbelt oder unterstützt. Und das fand ich ganz gelungen bei der App. Und ja, daran habe ich mich hier erinnert gefühlt.
Ja, bei dieser Begegnung mit Alma ist es ja so, dass das auf der Karte nur beschrieben wird mit hier hat Jeppe geschlafen. Also es ist eigentlich nur so auf eine sehr allgemeine Art und Weise beschrieben. Und hier funktioniert aber dieses Zusammenspiel von Text und Bild auch ganz hervorragend, weil man sieht hier, wie Alma Jeppe aufpäppelt nach seinen mühseligen Reiseunternehmungen. Und dann steht im Text nur, ich blieb noch etwas. Und man sieht die beiden dann Arm in Arm vor dem Sonnenuntergang sitzen. Es wird also so eine kleine Romanze angedeutet, die einen ja gegebenenfalls auch mal vom Weg abbringen kann. Ja, Marc, ich freue mich, dass wir jetzt gleich noch Jutta Bauer dazu befragen können, die uns vielleicht zum ein oder anderen Motiv auch noch ein bisschen Hintergrundinformationen geben kann.
Ja, wir haben Jutta Bauer zu einem Gespräch eingeladen und sie hat zugesagt, was uns sehr gefreut hat. Und in dieses Gespräch schalten wir jetzt doch direkt hinein. Viel Spaß damit!
Ja, wir begrüßen ganz herzlich bei uns Jutta Bauer. Frau Bauer, wir freuen uns sehr, dass wir Sie gewinnen konnten für ein kleines Statement in unserer Podcast-Folge. Unsere Folge hat ja heute das Thema Unterwegs sein. Wir werden uns mit Jeppe unterwegs beschäftigen. Jeppe unterwegs ist ja sozusagen auch ein Zeichen des Unterwegsseins, weil sie vom Boten des Königs bis hin zu Jeppe unterwegs ja auch eine Entwicklung durchlaufen haben. Gleichzeitig sind Sie heute selber schon auf dem Sprung, wieder weiter unterwegs zu sein. Deswegen ist so die erste Frage, was bedeutet für Sie das Unterwegssein?
Man hat ja jetzt gerade das Unterwegssein so lange einstellen müssen. Und ich weiß auch nicht, also ich bin eigentlich gar nicht so der dolle Unterwegstyp. Ich habe ja eine bäuerliche Herkunft und das sind ja mehr die Menschen, die sich schöne Häuser bauen und auf Schollen sitzen. Und das ist sicher auch eher mir so in die Wege gelegt. Und trotzdem bin ich ja auch viel unterwegs gewesen. Immer mit meinem gelben Auto, wo ich so ein Bett drin hatte, bin ich ja dann kreuz und quer durch Europa gezockelt und habe also das immer so als Ziel gehabt, gerne so ein bisschen einfach so loszufahren und nur kleine Straßen zu fahren und keine Autobahn und durch Tschechien zu hoppeln oder sowas. gleichzeitig bin ich ja auch viel in Südamerika gewesen und durch das Lesen, ne, durch die Bücher kommt man dann ja in der Welt umher, wird man eingeladen auf Veranstaltungen, auf Festivals, auf Buchmessen. Das ist mehr so, dass man dann denkt so, hoppla, jetzt bist du plötzlich in Japan und so wie das. Ja, das ist geschenkt gewesen und habe ich dann auch teilweise sehr genossen natürlich.
Jeppe unterwegs ist ja, ja vielleicht eine Neuauflage, ich weiß gar nicht genau, wie man das betiteln soll, vielleicht auch eine Adaption des Bilderbuchs Der Bote des Königs. Der ursprüngliche Titel, also der des Bilderbuchs im Aladin Verlag erschien, Der Bote des Königs, deutet ja eher auf ein Figurenverhältnis hin. Also, dass der Bote etwas für den König zu erledigen hat. Der Titel der Neuauflage, Jeppe unterwegs, fokussiert ja jetzt stark auf dieses Unterwegssein, auf den Weg, den der Bote zurücklegt. Daher die Frage, wie kam es erstmal zu der Entscheidung, eine Neuauflage zu gestalten und vielleicht auch in dem Zuge den Titel zu ändern und auch Erweiterungen dem Text beziehungsweise auch den Bildern an die Seite zu stellen?
Ja, also das ist möglicherweise eine längere Geschichte. Ich hoffe, die Podcast-Zeit reicht dafür. Aber das ist schon etwas verschlungen. Also ich habe damals für den Aladdin-Verlag, die hatten ja diese Reihe, die Kinderbücherei gegründet, die hatten ein bestimmtes Aussehen, so eine Reihengestaltung und auch eine bestimmte Anzahl Seiten und so. Dafür habe ich dieses entwickelt und ich hatte von Anfang an die Idee mit unten dieser Zeile, wo der König, wo man immer sieht, was der König derweil macht. Natürlich hatte ich die Idee, dass er sich da furchtbar trostlos herumlangweilt, während der Bote alles Mögliche erlebt. Und das hat mir der damalige Verleger, ich hoffe, er hört es nicht, Klaus Humer, ausgeredet, weil das natürlich nicht in das Format passte. Also das hätte ein höheres Format gebraucht, wie wir ja jetzt haben, ne? Und in diese Bilderbücherei und auch die begrenzte Seitenzahl hat ein bisschen meine Idee ruiniert, sag ich mal so schroff. Aber ich hätte ja auch nein sagen können. Ich habe es dann halt irgendwie gemacht, weil ich auch gern dabei sein wollte. Aber so ist es dann gekommen, dass dieser Schluss auch so ein bisschen hoppla hopp ist, so ein bisschen so, ja, dann sind sie alle da und dann sind sie alle froh und tschüss. Und das hat mich auch immer ein bisschen gestört. Das ganze Buch fand ich auch vom Outfit nicht so schön, also diese Reihengestaltung und so, es hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Es hat auch nicht das Titelblatt bekommen, was ich mir gewünscht habe und irgendwie war es immer so ein Sorgenkind, so, ach Gott, mein Bote ist irgendwie nicht schön geworden, mein hässlicher Bote irgendwie und was mache ich denn nun mit dem? Und dann ging das ja sowieso alles ein und dann verschwand auch der Bote vom Markt und damit war es sozusagen wieder neues Spiel, neues Glück. Und dann haben wir so eine kleine Papiertheaterrunde gegründet, kleine Gruppe. Wir wollten gerne Papiertheater, wenn Ihnen das was sagt. Das sind diese Bühnen, die man so aufklappt und wo dann schon auch ein richtiger Schauspieler, den man teilweise aber auch sieht, irgendwie einen kleinen Boten umherschiebt und dazu erzählt. Und wir suchten nach dem Stoff und ich habe gesagt, dieser Bote, den möchte ich hängen an der Geschichte irgendwie. Den möchte ich gerne wieder beleben. Außerdem eignet er sich total gut für so ein Papiertheater, wo dann immer so verschiedene Hintergründe reingeschoben werden. Dann kommt er durch die Berge und dann schiebt sich da die Bergpappe hinten rein. Und dann haben wir aber bei dieser Gruppe auch bemerkt, die jetzt gerade irgendwie wegen Corona auch wieder zerfallen ist, dass das irgendwie unlogische Probleme hat, das Buch. Also die ganze Dramaturgie irgendwie aufgearbeitet werden muss. Sie haben teilweise selber gar nicht kapiert, was denn da alles vor sich geht. Und dann merkte ich, aha, es bedarf einer Überarbeitung. Da habe ich mich dann dran gemacht, noch für das Papiertheater. Und dann muss man vielleicht noch als kleinen Schlenker sagen, dass meine sehr geschätzte Kollegin Verena Ballhaus, Illustratorin und Autorin, immer zu mir sagt, also wir sind auch so Freunde, ne? Sagt sie immer zu mir, das ist ein tollstes Buch, das möchte ich überall in der Wohnung aufgeschlagen rumliegen haben und das ist eigentlich ja die Candide-Geschichte und das ist überhaupt dein bestes Buch und so. Und ich denke immer, was redet die? Und dann habe ich das aber auch so ein bisschen angenommen und habe gedacht, das stimmt, das ist eigentlich irgendwie schade, dass es das noch nicht mehr gibt. Und habe dann auf dem Michael Gröne-Volt mit Hilfe meiner Agentin Paula Paretti habe ich dann den Michael Grünewold überzeugen können, dass wir das doch nochmal auflegen sollen, in schöner. Und jetzt ist es nämlich sehr schön geworden, finde ich. Und die Kiebitzens, das ist ja ein neuer kleiner Verlag, die machen die Bücher sehr sorgfältig, das macht richtig Spaß. Also das ist ein guter Lektor, der sehr gründlich alles beguckt und da wird auf mit der Herstellung fein überlegt, welche Farben und welches Papier und so, so mag man gern Bücher machen und ich kann mir das inzwischen auf meine alten Tage leisten, da Bücher zu machen, wo sie schön gemacht werden und nicht da, wo sie möglicherweise großen Zahlen haben oder so. Das ist jetzt gar nicht mein Anliegen. Ich wollte eigentlich, dass es denen nochmal so gibt, wie ich ihn mir wünsche.
Ja, welche Punkte waren Ihnen denn dann bei dieser neuen Chance besonders wichtig? Also, dass diese laufende Reihe sozusagen über die Tätigkeiten des Königs ist so die größte Veränderung, würde ich auch sagen. Aber es gibt ja noch so ein paar kleinere Punkte, die Sie auch weiter verändert haben. Wie sind Sie da rangegangen? Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen, ja, vielleicht auch ein Stück weit schwierig, nochmal so ein schon in die Jahre gekommenes Werk nochmal so komplett neu anzufassen.
Ja, also das ist sicher auch in der Zusammenarbeit mit dem Verlag entstanden, ne, dass man überlegt hat, da oder da bräuchte es vielleicht noch ein Bild mehr und da müsste man dann vielleicht überlegen, dass man da nochmal irgendwie das ganze Layout auseinanderreißt, was einem natürlich immer schmerzt, weil es nochmal Arbeit bedeutet, aber Gott, muss ja nicht faul sein. Und natürlich, dieser Königsfries, das ist ein Mordspaß gewesen, das auch zu machen. Wir haben echt viel Spaß dabei gehabt, lauter so kleine Könige zu sein und was sie da immer alles machen. Das ist dann irgendwie erstaunlicherweise munterer geworden als gedacht. Im Ursprung war natürlich gedacht, dass der König die ganze Zeit sitzen aus dem Fenster guckt und sich furchtbar langweilt. Aber das hat mich dann wieder furchtbar gelangweilt. Insofern hat er dann doch ein bisschen Leben bekommen. Er kriegt eine Frau, mit der er sich aber streitet und er kriegt alle möglichen Viecher und das war mir dann doch zu langweilig, immer nur da so einen rumsitzenden König zu machen. Aber natürlich ist er nicht so schön unterwegs wie der Bote. Und ich habe auch, weiß ich noch, damals Ole Gönnige angerufen, als ich es gemacht habe und gesagt, sag mal, ich mache gerade so ein Buch, wo am Schluss alles gut ausgeht und alle so nett miteinander sind und sogar der König ist ein guter, kann man das eigentlich machen? Sagt Ole, besser geht doch gar nicht. Und ich fand wirklich, das war auch ein Anliegen von dem Buch, dass man diese ewigen Problembücher vielleicht auch nicht unbedingt braucht, sondern auch mal ein Buch, wo sich alle vertragen und wo Hoffnung drin ist und so und wo, ja, so ein bisschen so auch so ein Traum vom Leben, ne? Dass man so schön miteinander wohnt und sich so schön verträgt und alle mit ihren Schrulligkeiten angenommen sind wie im Mumintal. Das war mir durchaus mal ein Bedürfnis.
Also ich muss sagen, diese Parallelführung der beiden Handlungsstränge, also das, was der Bote erlebt und das, was der König erlebt, das hat mich an diese Montageform im Fernsehen, also in Serien oder Filmen erinnert, dieser Splitscreen, also dass zwei Handlungen parallel gezeigt werden und dass das eine extreme Dynamik entfaltet. Und gleichzeitig hat das Ganze natürlich auch eine komische Komponente, weil der König halt beispielsweise Liegestütz macht. Also es gibt sehr viel zu entdecken. Und was haben Sie damit eigentlich verfolgt? Also diese Idee, haben Sie ja gerade schon gesagt, bestand auch schon bei der ursprünglichen Fassung. Warum wollten Sie unbedingt diese Parallelführung haben? Welche Funktion kommt dem Ganzen für die Erzählung zu?
Ja, wenn man das immer so genau wüsste, als Geschichtenausdenkerin, warum man irgendwas macht, das war ja schon, als ich mit ihren Studenten in Bremen war, so, dass die immer so viel gefragt haben und ich die immer so enttäuschen musste, weil ich gesagt habe, ich weiß es gar nicht, ich mache das irgendwie so aus dem Bauch, es fällt mir dann halt ein. Und so ist es auch. Und wenn wir so analytisch wären, hätten wir vermutlich einen anderen Beruf ergriffen. Und so ist es denn so, dass man so die Idee hat, wie lustig wäre das eigentlich, wenn man immer sieht, wie der König da unten rumgammelt. Und dann entsteht das so, ne? Aber ich denke, das hat natürlich vielleicht noch so einen Grund, dass ich eigentlich auch immer sehr filmisch denke und natürlich auch nicht ohne Grund jetzt diese Papiertheatergruppe da irgendwie angeleiert habe oder beziehungsweise mit da reingeleiert worden bin. Weil das auch gerade mit dem König unten hat natürlich für so ein Papiertheater, das ist eine tolle Komponente, ne? Der Schauspieler kann dann immer so selber hervortreten und dann ist er wieder der König und dann schnarcht er da wieder rum und ödet sich und hat schlechte Laune. Und dann sieht man wieder den munteren Boten, wie er so tap, 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 tap in der Welt herumsaust. Und das ergibt so eine komische Spannung, finde ich auch, ne? Zwischen dem, der neugierig ist und der Schwache ist, aber was erlebt und irgendwie und dem, der mächtig ist und stark ist und irgendwie die Herrschenden quasi sich in ihrem Wohlstand langweilen und ihre Aktiengewinne sie auch nicht glücklich machen, das sitzt da natürlich auch mit drin, ne?
Ja, das finde ich jetzt gerade auch spannend in dem Zusammenhang, dass Sie gerade vorhin gesagt haben, dass das ja so ein bisschen eine harmonisierende Geschichte letztlich ist oder ursprünglich war, weil ich finde, das wird ja jetzt auch noch ein bisschen kontrastiert dadurch, dass der König ja auch schlimme Dinge sozusagen durchmacht mit dem Streit und man ihn da am Grab sitzen sieht und so weiter, ne? Also dass ja schon so problematische Themen auf dieser unterschwelligen Ebene mitlaufen, es aber am Ende trotzdem zu einem positiven Finale führt, könnte man sagen.
Ja, aber das ist was ich mag. Also diese Sachen, wo ohne Worte was erzählt wird, ne? Das ist ja ein bisschen so mein Ding auch. Also dass man dann, dass die Kinder da unten sehen, da sitzt er am Grab, was ist wohl passiert? Ist denn sein Hund gestorben? Gott, wie traurig. Dass man dann vielleicht auch Erzählanlässe findet oder das selber entdeckt und dass das nicht im Text einfach so eins zu eins vorgegeben ist, sondern man kann es entdecken, man kann sich darüber Gedanken machen, man kann es aber auch überlesen. Das finde ich ganz gut, sowas.
Das hatten Sie ja in der ursprünglichen Version auch schon, ne? Diese enge Verflechtung von Text und Bild. Wenn zum Beispiel das mit diesem Eichhörnchen, das wird ja nicht auserzählt im Text, was mit dem Eichhörnchen passiert, sondern man muss erstmal so ein bisschen auf ein Bild gucken. Ah ja, was ist denn da und warum dauert das jetzt eine Weile, bis Jeppe weiter kann? Und so, da ist das ja auch schon sehr eng verzahnt und auch offen für genau diese Erzählanlässe, die Sie gerade benannt haben.
Das ist übrigens wirklich hier passiert. Das ist ein Eichhörnchen vom Baum gefallen. Also manchmal spielt ja das reale Leben. Alle Leute bückten sich auf der Straße, da spielt das reale Leben so rein. Ich gucke aus dem Fenster, denke, was ist denn da? Nach einer Weile gehe ich mal raus, liegt da ein totes Eichhörnchen, was offensichtlich vom Baum gefallen war. Also das war tot. Unser war es eben nicht ganz tot, sondern nur hatte nur ein paar gebrochene Knochen und konnte wieder repariert werden. Aber was vielleicht auch noch ganz lustig ist, so am Rande mit dieser Anlage, ich würde das Hüser nennen, weil mein plattdeutscher Vater, bei uns hieß sowas Hüser. Also wenn man sowas machte, wo man so mit so Strippen was hochzog und so. Und da ist was stark Autobiografisches drin. Wir haben zu Hause, bei uns wurden immer Hüser gebaut. Also Kuscheltiere wurden mithilfe von Strippen und irgendwelchen Winden und Körbchen übers Haus rübergezogen und so. Mein Vater geriet völlig in Rage bei sowas und durch die Apfelbäume hin und her. Und ich habe das später mit meinem Sohn auch gemacht. Also Körbchen mit Kuscheltier drin. Vom Hochbett raus, aus dem Fenster, über die Bäume, wieder zurück und so. Und das kleine Körbchen mit dem Kuscheltier drin wackelt dann so und ist auch ein bisschen angstbesetzt, weil als mein Hesi, also mein Kuscheltier dann mit dem Körbchen übers Dach rüber, ich hatte furchtbare Angst, dass es da oben irgendwie hängen bleibt und es kommt aber wieder mit runter. Also das Hüserbauen ist etwas sehr Bauersches und hat auch was Autobiografisches.
Es gibt ja noch weitere Stationen, an denen Jeppe gewissermaßen hängen bleibt. Also da ist ja beispielsweise noch die Schweinemutter oder auch diese Alma, die natürlich auch eine große Hilfe für ihn ist. Und auch seine große Liebe, so habe ich das jedenfalls gelesen. Dabei leidet man ja so ein bisschen mit dem Jeppe mit, dass man denkt, ach, der kommt überhaupt nicht zu Potte, der ist ja so ein Liebenswürdiger. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön zu sehen, dass niemand wichtiger ist als der andere. Also der König ist genauso wichtig wie die anderen Figuren auch. Gleichzeitig gab es dann diesen Moment, als er vor dem Hund steht, also ich habe den als Hund gelesen und nicht weiterkommt an einer Stelle. Das habe ich so als eine Art Grenze wahrgenommen. Also da ist so erstmal Schluss. Und danach bricht er ja auch erschöpft zusammen und kommt zu dieser Alma. Und ich hatte das Gefühl, dass er an der Stelle die Orientierung verliert und aus dem Grund dann auch zum Ausgangspunkt letztlich zurückkehrt, dem Schloss, und das ursprüngliche Ziel gar nicht erreicht. Da hat sich bei mir wirklich eine echte Frage aufgetan, die auch nicht ganz aufgelöst werden konnte durch die Karte, die der Neuauflage hinzugegeben ist. Das ist ja ganz wunderbar, dass man vor dem Beginn der Geschichte sehen kann, wo Jeppe überall hingehen wird. Und am Ende der Geschichte sieht man, wo er überall lang gegangen ist. Und da sieht man ja, das andere Schloss erreicht er nicht, weil er eben da diese Grenze nicht überwinden kann, den Hund. Ist der Hund wirklich eine Grenze oder habe ich das völlig falsch wahrgenommen? An der Stelle hatte ich wirklich eine Schwierigkeit.
Also der Hund ist einfach blöde und gefährlich, ne? Und bedroht ihn und er traut sich, er zittert ja ganz erbärmlich und er traut sich an dem einfach nicht vorbei. Das ist ja auch was einem passieren kann. Ich denke, natürlich ist dieses Buch auch ein bisschen so eine Parabel für Leben. Ne? Also so, man will alles Mögliche straight erreichen und so ist ja auch unser Leben, ihr es wahrscheinlich auch und meins auch, dass man immer irgendwas will und aber immer sich irgendwie verheddert und irgendwo ganz anders herumtütelt und dann am Ende ist das Leben und nicht das, was man sich so ausgedacht hatte. Und das, denke ich, ist vielleicht so die geheime Message des Buches. Und also ich denke, das mit dem Hund ist so, Grenze kann man das sehen, aber es ist von mir vielleicht auch ein bisschen so gedacht, es funktioniert nicht immer, ne, dass er immer der Gute ist und immer allen hilft und immer alles so flutscht, sondern man kommt auch mal irgendwo hin, wo nichts mehr geht, wo man einfach nicht denkt, so, jetzt muss ich umkehren, jetzt ist hier Schluss. Und dann passiert natürlich das, ich weiß nicht, alle, die Bergwandern mal gemacht haben oder so, kennen das, dass man sich in den Bergen ja auch leicht vertüdelt mit diesem Hoch und Runter und diesen komischen Serpentinenkurven, man verliert die Richtung und man weiß nicht so genau die schöne Orientierung, die man so auf dem platten Land hat, immer geradeaus und dann rechts. Das funktioniert ja nicht in solcher Landschaft und dann hat er halt irgendwie das Ziel aus den Augen verloren. Und ich finde ja auch übrigens noch einen nicht unwesentlichen Aspekt, dass man ja gar nicht weiß, was in dieser Botschaft drin ist. Ich mache jetzt auch Workshops mit Kindern, muss ich das, also bin eingeladen und da habe ich auch schon überlegt, was ich mache. Und ich habe auch gedacht, ich mache vielleicht was, dass die Kinder sich Botschaften übermitteln oder so, ne, dass man dann überlegt, was da drin steht und was man dann jemand anders im Nachbarschloss sagen möchte. Ist es möglicherweise eine Kriegserklärung oder irgendwas Schlimmes, was auf diese Weise verhindert wurde?
Ja, das ist auf jeden Fall eine super schöne Idee, da auch nochmal, weil ich glaube, da kann man sehr viel von den Kindern selber auch so erfahren. Ne? Also ich, bei solchen Aufgaben mit Lehrstellen erfährt man ja dann immer ganz viel, was die Kinder so selber sich reindenken, da wie sie auch ihren eigenen Erfahrungshorizont dann in sowas einbringen. Die Geschichte, die Neuauflage hat ja Dynamik auch noch gewonnen durch die Comic-Elemente und eben auch durch die Karte letzten Endes, die ja in der ursprünglichen Auflage auch schon gegeben ist, aber die nicht so ausdifferenziert ist in den Details. War das jetzt eher so Ihre eigene Entscheidung oder war das dann doch auch ja, in Zusammenarbeit mit dem Verlag, dass man so dachte, okay, ja, diese Comic-Elemente sind jetzt zunehmend auch im Medienbilderbuch vertreten?
Also mit dem Comic, das ist natürlich so ein Zugeständnis an Kiebitz. Kiebitz ist ja eigentlich ein Kinder-Comic-Verlag, das ist definitiv ihr Programm. Und der Michael hat natürlich ein bisschen, als ich damit angeeiert kam, er wollte es gerne machen, aber es gab so ein bisschen dieses, es ist ja nun kein Comic. Und dann hat er gesagt, kannst du das nicht mit Sprechblasen machen und so. Und da habe ich mich ein bisschen geweigert und habe gesagt, das funktioniert nicht mit der Geschichte. Sie ist so eine, die so wortlos ist und wo dann das so in so einem Erzählton drunter liegt. Das würde mich, glaube ich, das würde mich nicht glücklich machen, die so ganz umzuarbeiten, dass die sich nur in Sprechblasen unterhalten, zumal sie sich ja auch gar nicht so viel unterhalten. Und dann hat er gesagt, naja, wir hatten sowieso vor, auch so eine Zweig Bilderbücher, comicartige Bilderbücher zu machen und dann können wir das jetzt ja halt damit eröffnen und damit ist das dann auch eröffnet. Aber er hat natürlich ein bisschen rumgefiebt. Und da habe ich ihm dann an einigen Stellen, ne, da habe ich ihm dann so ein paar Sprechblasen reingemacht, damit er nicht ganz ohne Comic-Elemente leben muss. Besonders dieses, wo die Alma Jesus Maria sagt, das ist ein Geschenk an Michael, der wollte da gerne, dass das da drin steht und das ist natürlich auch ganz witzig. Und dann haben wir natürlich auch überlegt, dass die Figur zur höheren Identifikation einen Namen braucht. Mich hat das immer ein bisschen gestört, dass es nur Bote des Königs heißt. Der bleibt so blass. Ich finde, das ist auch relativ wichtig, dass so eine Figur dann doch auch einen richtigen Namen hat. Dadurch hat er sehr gewonnen. Dann hatte ich ja gerade dieses Enkelkind bekommen, was Jeppe heißt. Und dann sagt Michael so, ja, wie soll er denn nun heißen, wenn du gerne einen Namen möchtest? Und da habe ich gesagt, ja, da fällt mir ja jetzt einer ein, ganz neu in meinem Kopf. Nehmen wir den, passt auch, finde ich.
Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ja, so hat man wieder die Verschmelzung von Literatur und Leben. Das ist doch sehr schön. Ja, Frau Bauer, wir bedanken uns ganz herzlich. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß jetzt beim Unterwegssein, das Ihnen bevorsteht. Und unsere Folge hat auf jeden Fall sehr, sehr gewonnen durch Ihre interessanten und spannenden Hintergrundgeschichten zu Jeppe unterwegs. Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Nachdem wir mit Jutta Bauer ja jetzt eine sehr renommierte Bilderbuchkünstlerin zu Gast hatten, die schon zahlreiche Preise wie den Hans-Christian-Andersen-Preis, aber auch den Sonderpreis für Illustration des Deutschen Kinder- und Jugendliteraturpreises bekommen hat, werden wir uns jetzt einem KünstlerInnen-Duo zuwenden, die auch schon einschlägige Titel vorgelegt haben, die aber zumindest mir jetzt vorher noch nicht so bekannt waren wie Jutta Bauer. Marc, du hast ja früh los den Titel ausgewählt und vielleicht möchtest du ihn jetzt einmal auch kurz vorstellen.
Ja, früh los. Man könnte sagen, ein ganz klassisches Bilderbuch vom Umfang her, 32 Seiten, im Januar diesen Jahres beim Thienemann Verlag erschienen. Die Textebene hat Daniel Fair verfasst. Für die Bildebene war Lotte Bräuning zuständig. Beides wirkt schön ineinander, finde ich. Dazu kommen wir jetzt aber gleich. Vielleicht kurz zum Inhalt der Erzählung. Also es ist eine ganz unaufgeregte, eine ganz leise Geschichte. Es geht nämlich um John oder John, je nachdem, wie man ihn ausspricht, und seinen Großvater, der in der Erzählung Opa genannt wird. Und beide wollen früh los zum Wandern. Und sie wollen rauf auf einen großen Berg. Und dieser Berg ist schon auf dem Cover zu sehen. Auf dem Berg prangt ein Gipfelkreuz und am Fuße des Berges lässt sich ein Nadelwald ausmachen. Das heißt, wir befinden uns hier räumlich in alpiner Kulisse. Ja, und ganz früh am Morgen gehen die beiden los und auf ihrer Reise, also auf ihrem Weg während des Unterwegsseins, passieren sie verschiedene Stationen, wie dies auch Jeppe unterwegs tut. Bei John und seinem Großvater sind die Stationen vielleicht sogar noch unspektakulärer. Sie halten an einer Weide mit Bergkühen. Sie finden Waldmäuse in einem Wurzelstock und auf einem kleinen See lassen sie Steine flitschen. Also das sind allesamt vielleicht eher unspektakuläre Tätigkeiten, die man erzähltheoretisch womöglich nicht als Ereignisse werten würde, die aber im Kontext der Erzählung meines Erachtens sehr wohl Ereignisse sind und auch für das Verhältnis der Figuren bzw. übertragen auf unsere außerliterarische Wirklichkeit, auf das Verhältnis, auf die Beziehung Großvater-Enkel, wirkliche Ereignisse, von denen man lange, lange zehrt. Ja, und ihre Reise findet ein Ende, bevor sie den Gipfel erreichen. Der Junge sagt, dass er zu müde sei, weiterzugehen. Und es scheint so auf der Bildebene, als sei der Großvater auch ganz froh darüber, denn auch er scheint am Ende seiner Kräfte zu sein. Und so erreichen die beiden den Gipfel nicht, drehen um, kehren nach Hause zurück. Die beiden essen etwas. Und danach schauen sie sich Bilder, also alte Fotos aus dem Leben des Großvaters an. Und der Junge, der John, der plant schon die nächste Reise, während der Großvater eingeschlafen ist. Also das ist der Inhalt der Erzählung. Die Textebene kommt ganz reduziert daher. Es herrscht ein dramatischer Modus vor, meines Erachtens. Das heißt, dass Figurenrede im Mittelpunkt steht. Die erzählende Instanz tritt eher in den Hintergrund zurück. Auf der Bildebene ist es so, dass wir eine Bildebene haben, die durch Aquarellfarben grundiert ist. Und auf dieser Aquarellgrundierung sind Buntstiftzeichnungen aufgetragen. Und diese Buntstiftzeichnung, also wie gezeichnet wurde, das hat etwas Schroffes, Karges, aber für mich auch gleichzeitig Warmes durch die Buntstiftfarben. Und das passt meines Erachtens ganz wunderbar zum Raum, in dem die Erzählung spielt. Ja, bevor ich dazu komme, was das Bilderbuch mit mir gemacht hat und wie sehr ich es schätze, vielleicht dazu, Elisabeth, wie es dir gegangen ist mit dem Bilderbuch.
Ja, ich habe auf jeden Fall mehr Anläufe gebraucht, um den beiden auf ihrer Reise folgen zu können, weil es eben, ja, wie du auch schon angedeutet hast, ein sehr unaufgeregtes Buch ist. Es geht alles erstmal so ein bisschen schleppend los, denn der Enkel entdeckt ja erstmal nur den Rucksack und fragt, ob er mit darf. Und dann zieht sich das aber alles noch ein bisschen, weil der Opa, der müsste noch alle möglichen Dinge erledigen und die sollen dann aber alle erst am nächsten Tag erledigt werden, weil ja da die große Wanderung bevorsteht und sie deswegen früh ins Bett gehen müssen. Und bis also diese Reise losgeht und man sie auf ihrem Weg begleiten kann, habe ich ein paar Mal schon den Ansatzpunkt verloren. Wenn man sich aber darauf einlässt, finde ich, auf diese gemeinsame Reise, die sie machen, entdeckt man sehr viele rührende Momente, die einen auch so zum Nachdenken bringen über Vergänglichkeit, über ja, Werden und Vergehen letzten Endes auch, weil man sieht an ganz vielen Stellen, dass der Enkel natürlich so getrieben ist von einem Drang, die Welt zu entdecken und der Großvater eher getrieben ist von dem Wunsch, Erinnerungen, die sich bei ihm festgesetzt haben, noch einmal aufzufrischen. Das heißt, die beiden gehen eigentlich auch mit unterschiedlichen Motivationen auf diesen Weg. Und während des Wegs kann man auch schon genau immer diese Gegenüberstellung sehen von Vergänglichkeit und Zukunftsperspektive. Also das ist ja so, dass Jon dann einmal diese Mäuse entdeckt und den Großvater immer fragt, hast du sie gesehen, hast du sie gesehen? Der Großvater weicht immer ein bisschen aus. Es ist also schon klar, er hat sie nicht gesehen. Und da wird natürlich auch dieses Altern vielleicht schon ein bisschen deutlich. Aber er sagt dann, ich habe sie aber früher gesehen. Und auch als es in dieser Situation darum geht, wer wird wohl zuerst oben sein am Berg, sagt er, ich war vor 50 Jahren schon mal oben. Und Jon sagt dann, das zählt aber nicht. Und eine ganz besondere Szene finde ich auch die mit dem Stein. Jon versucht, den Stein so springen zu lassen, wie sein Großvater das kann. Und es gelingt nicht. Und der Großvater sagt, das ist bei den Alten so. Ne? Die Alten springen nicht so gut, die alten Steine. Ist also da auf einer sehr sensiblen Ebene auf der Augenhöhe seines Enkels. Gleichzeitig kann man aber auch sehen, es ist vielleicht so ein bisschen eine Identifikation mit dem Stein von ihm selber. Ne? Die alten Steine springen nicht mehr so und er selber springt halt auch nicht mehr so auf den Gipfel, wie es in früheren Zeiten so war. Dementsprechend kann ich sagen, dass ich auf den zweiten Blick sehr viele schöne Momente darin gefunden habe und als eine Stärke das auch sehe, was du auch vorhin schon angesprochen hast, dass man eben Alltagserfahrungen damit verbinden kann. Und ich glaube, das war ja für dich auch so ein Aha-Moment im Umgang mit diesem Buch, das dich auch dazu motiviert hat, mich davon zu überzeugen.
Ja, ich würde vielleicht gerne nochmal auf den Stichpunkt Augenhöhe eingehen, weil ich das für ganz essentiell halte für das Bilderbuch. Das Thema sich auf Augenhöhe begegnen. Das Bilderbuch wird ja auch angepreist vom Verlag als Allegorie auf das Altwerden und Jungsein. Also, dass da zwei verschiedene Generationen aufeinandertreffen mit auch unterschiedlichen Interessen, wie du das auch schon gerade angesprochen hast in Bezug auf diese Wanderung. Und dass sie trotz der Differenzen sich auf Augenhöhe begegnen, finde ich ganz wunderbar ins Bild gesetzt, nämlich schon auf dem Cover. Dort sehen wir vor der Kulisse, vor dem Ziel, also vor dem Berg, wie der Großvater neben seinem Enkel steht. Der Enkel steht aber nicht auf dem Boden, sondern auf einem großen Stein. Und hierdurch können die beiden sich in die Augen sehen. Sie begegnen sich auf Augenhöhe. Und gleichzeitig sieht es so aus, als ob der Großvater die Hand des Enkels umfasst, damit der Enkel sich auf dem Stein ausbalancieren kann. Das heißt, die beiden begegnen sich auf Augenhöhe, brauchen aber auch einander, sie bedingen einander. Dass es zu diesem auf Augenhöhe Begegnen eines Momentes bedarf, wird deutlich, wie die Erzählung startet. Also ich würde dir einmal widersprechen, dass sie langsam startet, weil für mich hat sie mit einer Dynamik begonnen, nämlich etwas zu Erzählendes ist in den Rand. Mein Kollege Ben Dammers, schönen Gruß an dieser Stelle aus Köln, nennt das auch Peripheriebereiche des Bilderbuchs in seiner Dissertation, die nächstes Jahr erscheint, ausgelagert worden. Nämlich, dass dieser Jon zum Haus des Großvaters geht, das auf einer Anhöhe liegt, das findet sich in der Titelei, also dort, wo der Titel abgedruckt ist und die Angaben zum Verlag und zum Erscheinungsjahr und so weiter. Das heißt, etwas zu Erzählendes ist in den Peripherie- oder Randbereich des Bilderbuchs ausgelagert, sodass die Erzählung wirklich in medias res startet. Und dann hast du recht, wird es zunächst etwas gemächlich, nämlich der Junge tritt in das Haus des Großvaters, der augenscheinlich mittlerweile alleine lebt, dessen Tür immer geöffnet ist und man sieht den Großvater in der Küche stehen. Und da wird dann auch deutlich, dass diese gemeinsame Wanderung gar nicht von Anfang an geplant war. Und ich lese jetzt einmal kurz die Textebene vor, weil ich die Textebene sprachästhetisch so schön gestaltet finde. Und ich werde gleich sagen, was ich daran so schön finde. Also die Erzählung geht folgendermaßen los. Jon tritt auf der Bildebene in das Haus. Wir sehen den Großvater in der Küche womöglich einen Brotteig rühren. Und auf der Textebene heißt es, die Türe ist offen. Opa schließt sein Haus nie ab. Gehst du weg? Ruft Jon, als er den Rucksack im Gang sieht. Auf den Berg, antwortet Opa aus der Küche. Auf den großen. So, das ist die Textebene für zwei Doppelseiten und dann geht es weiter. Kann ich mit? Opa nimmt den Brotteig aus der Schüssel und beginnt zu kneten. Mehl stiebt. Kann ich? Kannst du, sagt Opa. Schnell rennt Jon nach Hause, um seinen Rucksack und seine Wanderschuhe zu holen. Ja, und an der Stelle hatte mich das Bilderbuch, nämlich mit diesem starken Verb, das hier flektiert wird, Mehl stiebt, da habe ich gedacht, wow, das ist ja total sperrig, sowas gefällt mir. Mit dieser Unaufgeregtheit, mit diesen Generationen und dann so ein, ja, ich sage mal, altertümliches Verb. Gleichzeitig durch die Gestaltung der Zeilen haben wir Anaphern, also es wird immer mit kann die jeweilige Zeile begonnen. Das heißt, hier ist auf kleinem Raum viel gestaltete Sprache zu finden. Und das hat mir zunächst besonders gut gefallen. Und je mehr ich in die Erzählung abgetaucht bin, also diese Reise, dieses Unterwegssein, muss ich sagen, habe ich gar nicht so genau wahrgenommen, sondern die äußere Klammer für die Reise hat mich extrem berührt. Nämlich bevor die beiden losgehen, an dem besagten Morgen früh los, öffnet der Großvater das Fenster. Und am Ende der Erzählung, nachdem die Reise der beiden abgeschlossen ist, sehen wir wieder ein offenes Fenster. Und ich hatte ja schon gesagt, dass die beiden gar nicht das Ziel ihrer Reise letztlich erreichen, aber am Ende gemeinsam am Küchentisch sitzen und sich alte Bilder einsehen. Und Jon schon ganz heiß darauf ist, die nächste Wanderung zu unternehmen und der Großvater dabei eingeschlafen ist. Und ich habe dieses Fenster als Symbol gelesen, dass der Großvater gestorben ist. Und ich fand das ganz traurig, ehrlich gesagt. Weil ich habe, also das kann jetzt sein, dass ich da stark eigenes Vorwissen einbringe, aber ich finde diese Erzählung unheimlich traurig, unheimlich melancholisch, also einen starken melancholischen Grundton, weil, wie du schon gesagt hast, das Thema Vergänglichkeit ganz stark im Zentrum steht, aber immer mit dieser Freude über die gemeinsamen Erlebnisse und Erfahrungen kontrastiert wird und dadurch ein extremes Spannungsfeld aufgemacht wird. Und am Ende sitzen die beiden dort am Küchentisch und man hat das Gefühl, in dieser Fotobox ist das ganze Leben des Großvaters eingefasst. Und das passiert jetzt nochmal Revue und man sieht auch, wie er alleine den Gipfel erreicht hat schon in der Vergangenheit. Und man sieht auch wichtige weitere Wegmarken. Also hier wird auch wieder dieses Unterwegssein als Motiv aufgegriffen. Und ich habe das so gelesen, dass Jon das nächste Mal alleine aufsteigen muss, genauso wie der Großvater es getan hat. Eben weil am Ende dieses Fenster offen ist, wie man es als traditionelle Praktik tut, wenn jemand verstorben ist, damit die Seele entweichen kann. Und ich fand es so traurig. Mich hat das so berührt, das Bilderbuch. Ich finde, es ist eine so leise Geschichte und hat so einen Wumms dahinter. Also es ist unfassbar.
Ja, das ist eigentlich interessant, ne? Weil wir jetzt so unterschiedliche Schwerpunkte gesehen haben. Du den Rahmen eher fokussierst und ich eher die Station der Reise fokussiert habe. Und jetzt auch denke, ja, das ist natürlich eine Deutung, die so mit drin steckt, die aber auf, also ja, die jetzt letztlich auch wieder auf die Mehrfachadressiertheit verweist, ne? Weil ich denke, wenn du das mit einem Kind anschaust, dann wird es diese Ebene nicht mitdenken. dann wird vielleicht das Kind sich identifizieren können mit diesem kleinen abenteuerlustigen Jungen, der mit seinem Opa nochmal ein Abenteuer erleben will, der auf seinem T-Shirt so eine Dino-Klaue hat, auf seinem Schlafanzug auch irgendwelche Drucke, die im Kontrast stehen zu den Karos des Opas auf dem Hemd, auf dem Stuhl und so weiter. Also dementsprechend, glaube ich, hat man da ganz viel Identifikationspotenzial mit diesem Jungen, aber auch mit dieser Beziehung zu einem Menschen in der älteren Generation. Ich fand auch dieses ausgezogene Bett, ne, da hatte ich auch sofort so eine Assoziation. Ja, stimmt, so war das immer, wenn man bei den Großeltern geschlafen hat. Man hatte irgendwie so eine Federspringmatratze ausgezogen.
Wenn ich dazu was sagen darf, auch was die unterwegs machen, es ist ja völlig unspektakulär. Aber das sind so Sachen, die kann man nur mit Opa oder Oma machen. Und da werden die ultra spektakulär plötzlich. Und das glaube ich auch, dass das sofort Kinder oder Jüngere erahnen, ertasten können. Ah ja, ne, das sind diese besonderen Momente mit Oma oder Opa. Aber gleichzeitig, wie du schon sagtest, diese Mehrfachadressierung, also Erwachsene meines Erachtens oder Jugendliche, werden da noch viel mehr drin finden in dieser Erzählung, aber eben erst durch dieses kongeniale Zusammenwirken von Text und Bild, wie wir es schon beim Eiskalten Fisch haben. Also das finde ich hier super. Also das haben die beiden klasse gemacht.
Ja, du hattest ja jetzt gerade in dem Zusammenhang auch noch Rezensionen recherchiert. Also wie wurde es von anderen RezipientInnen gelesen? Welcher Eindruck ist da bei dir entstanden? Also gerade weil du ja selber auch so einen emotionalen Zugang von Anfang an zu diesem Buch gefunden hast, wie bist du mit den Rezensionen klargekommen?
Ja, ich glaube, das Feld der Rezension lässt sich zweiteilen. Also es ist mit deutlich überwiegendem Anteil positiv besprochen, auch in der Regel 5 von 5 Sternen. Aber ich habe den Eindruck, das sind dann immer RezensentInnen, die auf ähnliche Vorerfahrungen wie jetzt ich zurückgreifen können. Es gibt nämlich bei Amazon eine ganz negative Rezension und aus der würde ich einmal kurz zitieren wollen, weil sie meines Erachtens zeigt, wenn man mit den falschen Erwartungen an dieses Bilderbuch oder an andere Bilderbücher herangeht, nämlich dass das etwas für Kleinkinder sei, was ganz seicht erzählt oder was mal eben unterhalten solle, dass man dann natürlich unzufrieden zurückbleibt. Ich zitiere einmal. 1 von 5 Sternen. Rezension aus Deutschland vom 21. März von Nutzer Öde. Nein, Quatsch.
Ich dachte gerade schon, hat sich dir auch noch echt den Namen gegeben.
Nein, Mist, alles klar. Rezension aus Deutschland vom 21. März 2021, betitelt mit Öde. Ich zitiere, ich fand weder die Bilder noch den Text interessant. Zumindest für unsere Dreijährige ist der Text viel zu knapp gehalten und auch auf den Bildern ist zu wenig zu entdecken. Die Sätze sind sehr kurz. Es passiert so wenig in dem Buch, dass sich der Inhalt auch noch kürzer zusammenfassen ließe. Zitat Ende. Ja, also das ist jetzt eine Negativbewertung, die besonders herausgestochen ist.
Ja, interessant ist ja, dass das Bilderbuch als zu unterkomplex hier eingestuft wird für eine Dreijährige, aber letztlich es sich eigentlich zeigt, dass es nur nicht richtig verstanden wurde und deswegen in seiner Komplexität nicht wahrgenommen werden konnte und deswegen es als zu unterkomplex wahrgenommen wurde. Ne?
Ja, es wurde so die Oberfläche ertastet, würde ich sagen.
Und letztlich zeigt es ja auch, dass man in der Rezeption offensichtlich aufs Abenteuer hin will. Es passiert so wenig, dass also auch in der Rezeption die Fähigkeit vielleicht verloren gegangen ist, sich auf das Kleine zu fokussieren. Denn wenn man das Buch mit einem dreijährigen Kind liest, könnte man genauso gut sagen, lass uns mal Steine über den See hüpfen lassen. Was passiert dann eigentlich? Lass uns mal nach Mäusen suchen. Wie sehen eigentlich Kühe aus? Lass uns mal nachgucken. Also es gibt ja auch ganz viele so Alltagsdinge, die man daraufhin erleben kann. Es macht einen ja aufmerksam auf Alltagsdinge und eben nicht unbedingt auf die Abenteuer, die man nicht selber unbedingt erlebt. Dementsprechend finde ich an der Rezension auch interessant, dass man sehen kann, dass so ein Stück Achtsamkeit, das ist ja im Moment so ein beliebtes Thema, dass da noch viel Arbeit vor uns liegt, um so eine Achtsamkeit wieder zu finden, gesellschaftlich vielleicht auch.
Ja, ich denke auch nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern auch auf der Textebene finden sich auch Möglichkeiten, wie man gemeinsam Sprache konstruieren kann. Also zum Beispiel auf Seite 10 bis 11, das hatte ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen, da begegnen sich John und der Großvater nämlich erstmals auf Augenhöhe in einem Dialog. Und das ist so schön von Lotte Bräuning ins Bild gesetzt. Es geht darum, was noch alles erledigt werden muss, damit sie morgen früh dann gleich früh losgehen können. Und es heißt auf der Textebene, morgen geht's früh los, sagt Opa nach dem Abendessen. Liest du mir noch ein wenig vor? Heute nicht, jetzt gehen wir schlafen. Wir müssen noch packen. Und jetzt kommt's. Machen wir morgen. Wir müssen noch das Geschirr spülen. Machen wir morgen. Ins Bett müssen wir. Ach, erwidert John, das machen wir morgen. Ja, also da dieser Konter, den der Kleine da austeilt, korrespondiert auf der Bildebene damit, dass er bei diesem Gespräch auf dem Schlafsessel hüpft und in dieser Situation erstmals auf der Bildebene mit dem Großvater auf Augenhöhe ist. Und das ist ganz wunderbar und man könnte natürlich noch ganz viele weitere Ideen haben, was alles noch erledigt werden muss, bevor sie morgen früh losgehen können. Und da könnte man fleißig ins Fabulieren geraten. Also hier sind wirklich viele Angebote gegeben, aber eben so ganz kleine Angebote, sich an der Geschichte zu beteiligen.
In diesem Sinne verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal und hoffen, es gibt auch einige Unterwegsmomente beim Hören dieses Podcasts.
Ja, wir wünschen euch, wo ihr auch seid, gutes Unterwegssein und hören uns im nächsten Monat.